Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute Morgen zwei Gäste, und zwar die Vicky und den Michael. Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, ihr wart beide schon mal zu Gast, aber vielleicht, wie es bei uns gute alte Tradition ist, sagt jeder noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dich, angefangen mit Vicky.
Alles klar. Mein Name ist Viktoria Scholz. Ich studiere Medienmanagement derzeit in Sachsen und spiele gerne Spiele und bin deshalb hier mit meiner bezaubernden Stimme.
Man muss jetzt dazu sagen, das haben wir dir im Vorgespräch gesagt, dass du immer so eine tolle Radiostimme hast und dass das in Podcasts dann immer so alles so toll klingt bei dir und dass man dann sich dann selber immer so total schlecht fühlt im Vergleich dazu.
Und dass man Gott sei Dank meinen hochroten Kopf jetzt nicht sieht.
Okay, das ist der Vorteil von Podcasts, dass wir da noch kein Videofeed haben. Aber gut, eine tolle Stimme hat auch Michael.
Ja, hallo, Michael Wiczorek hier von golem.de. Ich leite bei Golem die Videoredaktion und mache das schon ein paar Jahre. Davor war ich bei der Bravo Screen Fun. Und wer mir gerne folgen will, kann das unter AVAVII unter Twitter tun.
Genau, wir stellen auch die Twitter-Accounts dann nochmal, die schreiben wir auch in den Blogpost mit rein, damit man das finden kann und die Leute da findet, ja. Gut, wir wollen heute über ein Spiel reden, und zwar über Age of Empires 2, die HD Edition. Ich muss sagen, Age of Empires 2 ist ein Spiel, das Spiel meiner Jugend, Jugend kommt hin. Ich habe das damals wirklich bis zum Umfallen gespielt und habe da bestimmt hunderte Stunden rein investiert.
Du hast also Command & Conquer 3 liegen lassen, StarCraft liegen lassen und dich dann in Age gestürzt. Waren so die großen Kontrahenten damals.
StarCraft hat mich nie irgendwie, aber ich kann mich an diesen Zweikampf erinnern zwischen Command & Conquer, Tiberian Sun war das damals, ne, was da parallel...
Dieses unfassbar ruckelige Command & Conquer, genau.
Habe ich aber tatsächlich auch gespielt, aber nie mit so einer großen Passion wie Age of Empires 2, muss ich tatsächlich irgendwie sagen. Sind nämlich beide, Oktober 1999 kam Age of Empires raus und im August, also ganz kurz vorher, nur ein paar Monate vorher, war dann eben Command & Conquer Tiberian Sun. Und da kam jetzt vor wenigen Tagen die HD,
Wochen,
ist jetzt auch schon her, die HD Edition raus, die nochmal so eine überarbeitete Version ist. Aber fangen wir doch mal an überhaupt, wie seid ihr denn überhaupt, oder was ist eure Beziehung, nenne ich es jetzt mal, zu Age of Empires? Michael, du hast ja schon angefangen, hast ja schon angedeutet, dass es damals ein Streit zwischen verschiedenen Lagern gab.
Das ja, aber den hat auch bei mir Age of Empires 2 absolut für sich entschieden. Das war für mich quasi das LAN-Echtzeit-Strategiespiel meiner Jugend. Habe ich mit vielen Schulfreunden immer in der LAN gezockt. Und lustigerweise ist es bis heute immer noch auf LANs zugegen. Also wenn man zum Beispiel auf die NorthCon fährt, die größte deutsche LAN-Party, da zocken die Leute immer noch Age of Empires bis zum Umfallen. Und
es ist halt ein Klassiker. Es ist leicht zu verstehen, aber dann hat es doch sehr viel taktische Feinheiten. Also es ist halt so dieses klassische easy to learn, hard to master. Und das funktioniert halt nach wie vor auf LAN-Partys und deswegen funktioniert das auch bis heute noch, ne?
Ja.
Aber gut, Vicky, hast du auch Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen an Age of Empires?
Ja, bei mir glaube ich eher Kindheitserinnerungen. Ich hatte damals, glaube ich, meinen ersten PC bekommen und ich glaube, mich erinnern zu können, dass das Spiel da mit dabei war. Und weiß nicht, ich habe es halt einfach reingelegt, installiert, dachte mir, ach, naja, guckst du mal, was das so ist. Und dann waren auf einmal, weiß ich nicht, 6-7 Stunden weg. Und ich fand es einfach, also mich damals, ich war noch sehr, sehr jung, aber ich fand die Schafe unglaublich süß.
Die hat man sich am Anfang immer so krass gestritten, weil die gelaufen sind, wenn man sie quasi konvertiert hatte, ohne Mönch konnte man die konvertieren. Und dann hat man sich immer drum gestritten, dass man die sich ins Town Center quasi holen konnte.
Genau, habt ihr die dann gehalten oder habt ihr die geschlachtet?
Die haben sie immer automatisch geschlachtet, ich wollte es gar nicht und dann musste ich sie immer einzeln davon weghalten.
Echt? Okay. Nee, man muss die schon anklicken, dass die.
Ja, klar, man muss sie, aber die haben dann immer alle hintereinander umgehauen.
Ach so. Also man sieht schon, wir stecken da drin in dem Thema. Und jetzt, wie gesagt, haben die HD-Edition gespielt und Ja, also ich muss sagen, ich war so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits ist das ein Spiel, was auch heute noch funktioniert und ich habe es auch heute noch mal mit Wonne gespielt. Ich war aber von diesem HD Edition so ein bisschen enttäuscht, weil so wirklich HD wirkte das nicht auf mich. Also ich habe mir gedacht, naja, das ist jetzt so wirklich mit richtig überarbeiteter Grafik und schaut jetzt auch auf einem modernen HD-Monitor richtig gut aus. Aber irgendwie war ich dann doch fast erschrocken, als ich das erste Mal gestartet habe. Wie ging das denn dir, Micha?
Ja, mir ging es eigentlich ganz ähnlich. Die haben halt die Auflösung auf aktuelle 16:9 Auflösung optimiert, Full HD. Aber die ganzen 2D-Bitmap-Grafiken sind halt noch genau gleich geblieben. Die Animationen bestehen immer noch aus 3 Einzelbildern, wenn einmal die Kavallerie zuschlägt. Das ist also nicht flüssiger geworden, nicht schöner geworden. Sie haben zwar das Wasser überarbeitet und auch die Feuereffekte farblich leicht angepasst, aber im Endeffekt ist alles nur kleiner geworden, da die Auflösung hochgegangen ist, aber die eigentlichen Art-Assets halt in der gleichen Auflösung vorliegen. Dadurch ist es auch schwieriger im Mikromanagement jetzt halt die Einheiten noch zu treffen, weil halt alles kleiner geworden ist. Auf der Makroebene ist es natürlich ganz gut, dass man jetzt mehr Überblick hat und sich das ganze Dorf quasi auf einen Blick angucken kann. Und da hat man also ein paar Vorteile. So hat's, ja, mir hat's persönlich in der alten Auflösung besser gefallen, weil man gemerkt hat, dass da das Spiel drauf hin programmiert war. Und jetzt haben sie einfach nur die Auflösung erhöht, damit es halt wieder im Vollbild läuft.
Und Vicky, bei dir? Lass mich raten, du hast ja einen neuen PC gekauft, da war das vorinstalliert und dann hast du einfach gedacht, ach, guck ich mal rein, was das ist. Und dann waren 8 Stunden vorbei.
Ungefähr, ja, es kommt, ist ungefähr so gewesen. Nein, also mir ging's wie Michael, muss ich sagen. Ich habe das gestartet und habe Age of Empires schon ganz, ganz lange nicht mehr gespielt und dachte, okay, was hat sich jetzt hier genau geändert? Ich habe dann gemerkt, dass alles ein bisschen kleiner geworden ist, dass die Ansicht ein bisschen anders ist, dass auch das Wasser lebendiger ist Quatsch, aber halt ein bisschen realer wirkte. Ja. Aber ansonsten habe ich mich gefragt, was ist jetzt hier genau, also warum steht da jetzt als Titel HD Edition? Und ich dachte jetzt, wow, jetzt kommt die Sensation, aber irgendwie blieb das aus. Also von daher kann ich mich da Michael nur anschließen. Es war irgendwie, der Wow-Effekt war nicht da.
Vielleicht sollte man dazu sagen, wenn man halt das alte Age von CD versucht hat zu installieren, es nicht so komfortabel vorinstalliert hatte wie du, Vicky, dann ging das nicht mehr so gut heutzutage. Das lief nämlich dann immer nur mit Grafikfehlern standardmäßig. Man musste dann die Explorer-Echse immer killen, damit das Spiel nicht mit wilden lila Grafikfehlern im Wasser und im Terrain dann lief. Also die alte Version lief nicht mehr so gut, ohne Tricks. Da gibt's zwar eine super Mod, die Modder haben da was gegen gemacht, die auch schon die Auflösung erhöht hat, dass das alte Spiel dann doch wieder lief. Aber allgemein konnte man das Spiel nicht ohne Tweaks auf aktuellen PCs spielen.
Genau, also das heißt, der einzige Vorteil, in Anführungsstriche, den dann jetzt diese HD-Version bietet, ist so ein bisschen, dass es halt jetzt unter modernen Betriebssystemen ohne Probleme läuft, dass es eben auf Steam ist. Das heißt, man kann es auch in seiner Steam-Bibliothek mit allem, was dazugehört, mit Freundeslisten und Safe-Games in der Cloud und ähnliches. Das sind halt dann die Vorteile, die man so ein bisschen, die jetzt mit modernen PC-Spielen kommen. Aber ja, wie gesagt, von der Grafik war ich auch ein bisschen enttäuscht.
Und der Titel unterstützt auch Steam Workshop. Also die ganzen Mods, die über die Jahre zusammengekommen sind, werden jetzt peu à peu quasi über Steam Workshop neu veröffentlicht. Den einzigen, der mich da interessiert hat, war halt, das Priestergeräusch von Age of Empires 1 quasi zu importieren. Da gibt's schon die Mod für, dass die halt nicht wie in Age of Empires 2 eigentlich dieses Dring, 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 sondern halt Wololo, Wololo. Das war für mich das Wichtigste.
Es gibt sogar eine Westeros-Mod. Ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber da gibt's ihr Game of Thrones. Und dann kann man quasi die Game of Thrones, also gibt's dann halt auch so die Schlacht um King's Landing und so ähnliches Zeug, was dann halt so ein Fanservice für die Game of Thrones-Leute ist. Und der Vorteil bei diesem Steamworks ist natürlich auch, dass das ganz leicht zu importieren ist. Also man muss jetzt nicht, wie man früher mit irgendwelchen Mods, die man dann runterladen musste, da musste man im Forum erst eine Step-by-Step-Anleitung durchgehen, wie man das importiert. Und dann war so dieses, du musst dann in der Exe, die musst du dann mit dem Editor öffnen und dann musst du dort eingeben, dass er, bevor er das Hauptspiel bootet, soll er erst hier die Ding reinladen und pipapo. Sondern mit dem Steamworks ist es halt wirklich ganz einfach. Da gehst du einfach, suchst die, klickst auf, ja, die möchte ich haben, dann ist sie im Spiel, einfach kannst sie mit dem Häkchen aktivieren und dann ist sie halt an und wenn du sie wieder raushaben willst, deaktivierst du sie einfach und musst sie nicht mal löschen oder sowas, sondern die ist dann einfach wieder deaktiviert. Und dann kannst du sie auch wieder aktivieren, wenn du sie dann später wieder nutzen möchtest. Also das ist alles viel, viel einfacher und benutzerfreundlicher geworden.
Auch im Multiplayer-Bereich geht das jetzt sehr viel einfacher als früher. Früher hatte man echt Probleme, das über TCP/IP irgendwie sich zu verbinden. Dann wurde das IPX-Protokoll immer noch verwendet oder eine Direktverbindung. Das war alles nicht so ganz ohne. Auf den LAN-Partys hat sich dann Hamachi durchgesetzt, dass man das meistens dafür benutzt hat. Das funktioniert jetzt von der Verbindung, dass man überhaupt zusammenkommt, sehr viel besser, aber die Multiplayer-Partien ruckeln witzigerweise immer noch oder teilweise sogar stärker als früher. Also im Multiplayer ist das kein großer Spaß, leider. Wenn man größere Armeen hat, so ab 50 Einheiten.
Das ist eigentlich krass, ne? Man müsste eigentlich denken, moderne Rechner müssten das ohne Probleme berechnen können.
Ja, das ganze Spiel ruckelt auch sehr viel deutlicher als das alte.
Ich war mir nicht sicher, ob das ein Ruckeln ist oder ob das eben einfach an diesen, wie du schon sagst, an diesen dreischrittigen Animationen liegt, dass das einfach so wirkt, als ob das ruckelt, aber eigentlich das Spiel gar nicht ruckelt, sondern weil es eben nur drei Animationen sind, die so eine Laufbewegung ausmachen, dass das nur gefühlt ruckelt, in Anführungsstrichen. Aber
also ich hatte halt permanent so ein leichtes Zuckeln, wenn ich einfach über die ganze Karte, die schon komplett aufgedeckt war, rübergescrollt bin. Das lief nicht so flüssig wie früher. Wir haben da einen Grafikvergleich gemacht und da sieht man das auch ganz schön, dass die ursprünglich alte Version jetzt und auch damals halt flüssig zumindest gescrollt hat, aber das jetzt leider nicht mehr tut.
Genau. Wenn man jetzt aber von allen Grafik mal absieht, finde ich aber trotzdem, dass das immer noch irgendwie Spaß macht. Wer ist dann total eigentlich der die ganze Zeit ins Mikro pustet? Ist das Vicky, bist du das? Oder ich höre.
Ich hoffe, ich bin's nicht. Ich gehe extra mit dem Kopf immer weg.
Okay, vielleicht könnt ihr es ein bisschen von dem Mund wegmachen, weil wir haben manchmal so ein typisches.
Vielleicht ist auch irgendwo das Fenster offen, das könnte es auch sein.
Ach so.
Bei dem schönen Wetter.
Im Hintergrund rauscht.
Die Morgenbrise.
Ja, genau. Und ich habe dann aber mal angefangen und dann habe ich aber schnell festgestellt, was das wieder für einen Suchtcharakter irgendwie auslöst. Also dieses, und ich mag, und das mochte ich auch damals bei Age of Empires, dass das so ein langsames Spiel ist. Also, und das ist vielleicht auch das, wo wir am Anfang drüber geredet haben, dass mich StarCraft nie so gepackt hat, weil das war mir immer zu schnell, da musste man zu viel gleichzeitig machen und ich mochte so dieses in Ruhe seinen Ort, sein Dorf aufbauen, dann irgendwann sich einmauern, dann eine Burgmauer bauen, dann irgendwie mal versuchen, den einen Gegner auf der Karte anzugreifen und wenn es nicht geklappt hat, dann hat man sich halt wieder irgendwie über drei neue Jahrzehnte weiter hochgerüstet und das war alles viel gemächlicher und beschaulicher als irgendwie die Genre-Kollegen und deswegen finde ich, also das hat für mich immer den Reiz ausgemacht und den hat es auch heute noch und oder, Vicky?
Auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Das Einzige, was ich irgendwie, also es war, kommen wir mal zu den Kampagnen. Ich selber würde jetzt sagen, es ist schön, weil es genau so wie vor, ich weiß gar nicht, 13 Jahren, vor 14 Jahren ungefähr war. Ja. Genau. Das Einzige, was mich irgendwie nervt, sind diese Stimmen, die, weil wir ja anfangs bei Stimmen waren, die so absolut sehr, sehr viel betonen und wirklich, dass das Spiel anfängt, das Intro mit den beiden Königinnen, die da Schach spielen und das alles und irgendwie wäre es schön. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber wenn es dann wie eine Neuauflage davon geben würde, dass man, wenn man eine Kampagne anfängt, nicht mehr diesen Text vor sich hat, sondern vielleicht da ein kleines Video hat oder irgendwas, was das so ein bisschen auflockern würde. Das ist irgendwie, das fand ich früher mit dem Text, hat mich das nicht so gestört, aber jetzt immer dieses, weiß ich nicht, diese Stimmen, die da diesen Text völlig überzogen vorlesen, das hat mich so ein bisschen.
Vor allen Dingen sind die Deutschen ja echt schlecht. Also
ja, auf jeden
so
Fall.
Mal dazu sagen. Also wenn mal einer ein vernünftiges Remake machen würde davon, würde ich mir da auch was wünschen. Das ist nämlich das, wo die Präsentation eigentlich am ärgsten, wo man merkt, dass das halt vor 14 Jahren entwickelt wurde. Mhm. Dass das einfach nur vorgelesen wird. Die Artworks und so sehen zwar schön aus, aber nichtsdestotrotz halte ich das Spiel nach wie vor für eins der atmosphärischsten Spiele, vor allen Dingen Echtzeitstrategiespiele, die es noch gibt. Dieser Soundtrack nimmt mich jedes Mal immer wieder mit. Die Musik, die da so in sphärischen Klängen im Hintergrund läuft, die mag ich sehr gern. Und auch die Einheiten, was sie immer so sagen, was sie von sich geben, die so
Holzer.
Teilweise. Genau, Holzer. Homies. Find ich einfach großartig. Also das hat mich total gepackt. Und ganz kurz nochmal zu dem, was du gesagt hast, Daniel, mit dem Einigeln, dem Hochbauen, das war auch das, was das auf den LAN-Partys halt so besonders gemacht hat. Jeder hat sich quasi erstmal aufbauen können und erst dann ist quasi der Krieg ausgebrochen. Und wenn wir dann zu viert gespielt haben, kann ich mich noch an eine legendäre Szene erinnern. wo man dann quasi in die Burg reingelassen wurde, weil man eine Allianz geschmiedet hat. Man hat noch ein bisschen Gold und Silber vorher mit überwiesen, quasi den anderen stark gemacht. Eine Allianz geschmiedet, 2 gegen 2, und man ist reingeritten mit der ganzen Armee und hat dann dem anderen den Krieg erklärt. Ja, der muss dann nämlich auch noch auf den Krieg erklären Button gehen, also das, weil ansonsten sich seine Einheiten gar nicht wehren. Und dann konnte man die ganze Armee von innerhalb der Burg quasi töten, das war großartig.
Ja, also gab es wirklich legendäre Belagerungsschlachten auch so. Ja, also absolut. Weil man teilweise dann wirklich so diese Mauern, das hat auch immer ewig gedauert, wenn die dann hochgelevelt waren, ich weiß gar nicht, wie das letzte Zeitalter heißt, dann hast du erstmal ewig gebraucht, bis du diese Mauer eingerissen hattest, weil du konntest ja die Burgtore dann sperren, dass die quasi komplett gesperrt waren. Also nicht nur dann, so sind sie, wenn du nichts machst, sind sie quasi für deine Einheiten offen und nur für den Gegner gesperrt. Und da kommt auch immer dieses ganz ikonische, dieses Dum-Dum, wenn sich das Tor öffnet, dieser Sound. Und wenn sie dann, das Problem war aber, wenn dann deine Einheiten rausgelaufen sind zum Verteidigen, dann ging ja in dem Moment das Tor auf und dann konnten die Gegner auch reinlaufen.
Oder du hattest irgendwo am Waldstück oder bei der Küste, war das nämlich immer ganz schwierig, hattest du dann eins von diesen kleinen Quadraten nicht mit Mauer zugebaut und dann sind die Feinde da einfach durchgelaufen.
Stimmt, weil du vergessen hast, auf das Strandstück noch was zu bauen. Genau. Oh ja, ganz schlimm. Oder was mir auch teilweise manchmal passiert ist, meine Holzfäller haben dann, also das ging besonders auch so, Black Forest war zum Beispiel eine Karte, die ich mir gern gespielt habe, weil da war fast alles mit Wald voll und da konntest du dann, hattest du nur so ganz kleine Verbindungsgänge, so Lichtungen im Wald zwischen den einzelnen Städten, und das Problem war, da konntest du dann halt so ganz kleine Mauern reinbauen, um dich einzuigeln. Wenn aber deine Holzfäller natürlich dann den ganzen Wald gefällt haben, dann war das eigentlich offen. Und dann ist es mir oft so passiert, dass dir dann gesagt haben, hier, der und der König der Sarazenen irgendwie greift deine Stadt an. Und dann sagst du, wie ist der denn da reingekommen? Und dann guckst du halt und dann stehen die schon bei deinem Stadtzentrum und dann siehst du, oh scheiße, die haben ja den kompletten Wald weggefällt zwischen den zwei Mauerstücken. Und ich weiß nicht, ob es jetzt einer von euch ausprobiert hat, aber das habe ich auch noch in Erinnerung, dass die KI damals, vielleicht ist das dann später mal gefixt worden, aber in der Version, die ich immer früher gespielt habe, da hat es die KI nicht verstanden, ihre Einheiten übers Meer zu verschiffen. Das heißt, wenn man auf Inselkarten gespielt hat, gegen die KI, also ein menschlicher Gegner, das natürlich hinbekommen, dann kam die nie rüber und hat dich angegriffen. Also die hat dann nur von Schiffen ausgeschossen, aber sie hat es nie hinbekommen, eine Armee rüberzuschicken auf deine Insel. Ich weiß nicht, hat das jemand von euch ausprobiert oder zufällig auf so einer Karte gespielt?
Also ich habe auf einer Inselkarte gespielt, weil ich im Gegensatz zu dir halt diese Inselkarten gemocht habe, also dass jeder irgendwie auf der Insel war, aber jetzt,
ja, im Gegensatz, ich habe die auch gemocht, ich habe nur gemerkt, dass da die KI halt nicht so anspruchsvoll war, weil sie halt einfach gewartet hat, bis du sie überfallen hast.
Ja, fand ich am Anfang noch ganz toll. Als ich mich noch ausprobiert habe bei Age of Empires, habe ich quasi klein angefangen und deshalb mit den Inselkarten erstmal. Aber ich habe es jetzt auch ausprobiert und doch, du hast recht. Also es kam, ich glaube, es wurde da nichts, es kam keine, außer die Schiffe und Galionen und was da alles kam. Aber ansonsten nichts.
Also keine Landeinheiten rübergeschickt?
Nee, ich glaube nicht, nee.
Ja, was ich sehr schön fand, ist, das kam nämlich das muss man nämlich auch sagen, die Erweiterung The Conquerors, die damals das Add-on war, als es noch richtige Add-ons gab, die man dann für, ich weiß gar nicht, was die damals gekostet hat, dann irgendwie 30 Mark oder so wahrscheinlich, und dann hat man die auf Disk gekauft in der Packung, ist damit nach Hause gegangen und hat sie dann installiert, und dann hat er dich während der Installationsprozess hat er dann gesagt, so, jetzt muss ich prüfen, wo ist denn das Installationsverzeichnis von Age of Empires 2, damit ich das damit rein installieren kann und so. Und da kam es nämlich dann die Funktion, dass die Felder automatisch nachproduziert werden. Also du konntest in deiner
Revolution.
Ja, das war nämlich bei mir immer das Problem, wenn du dann gerade in so einer Schlacht warst und dann bist du zurück in dein, warst dann irgendwie eine Viertelstunde mit einer Schlacht beschäftigt, dann hast du dein Dorfzentrum wieder angeschaut und hast gesehen, dass die Dorfbewohner alle tatenlos rumstehen, also zumindest die Felder bewirtschaftet haben, weil die einfach nicht, wenn das Feld abgeerntet war, dann haben sie einfach gewartet, und wenn du ihnen kein neues Feld hingebaut hast, dann haben sie nicht weitergemacht. Und das jetzt auch im HD-Remake so, dass du in der Mühle kannst du einfach so 5 neue Felder oder 10 oder 15 irgendwie vorproduzieren, und dann werden die eben so lange, wird immer ein neues Feld gebaut, automatisch, wenn eins abgeerntet ist.
Und etwas, was bei StarCraft ja unmöglich wäre. Das wäre ja, dann wärst du der schlechteste Spieler aller Zeiten, wenn du so viel Geld übrig hast, dass du dir 15 Felder im Voraus quasi kaufen kannst auf einmal. Weil das die Ressourcen werden ja schon abgezogen vorher.
Stimmt, ja. Ja gut, aber wie gesagt, noch ein Grund, warum ich kein StarCraft-Spieler bin. Aber,
ja.
Ich mag Felder vorproduzieren.
Was mir auch immer gut gefallen hat an Age sind halt die Formationen der Einheiten. Dass man, das hat das Steinschere-Papier-Prinzip dann so logisch aufgehen lassen für mich, so dass kein, wie es kein anderes Echtzeitstrategiespiel geschafft hat. Aber natürlich, weil es den Bonus hat, dass es im Mittelalter spielt, da hat man ja eh Ahnung davon, was die Einheiten ungefähr machen. Dass Pikeniere oder halt die Lanzenträger besonders gut sind gegen berittene Einheiten oder dass man echt Tribox brauchte, Trebuchets, um Mauern einzureißen, das ist halt einfach logisch. Deswegen war es einfach, das zu verstehen. Bei einem Command & Conquer müsste man immer genau gucken, ach so, diese Laserpistole, dieser Laserstrahl ist jetzt besonders gut gerade gegen diesen Panzer, ach so. Oder bei StarCraft, warum sind diese fliegenden Einheiten jetzt auf einmal doch stark nur gegen Fußsoldaten oder sowas? Das ist halt nicht gleich so logisch. Und wenn man dann die Formationen einschaltet und durchschaltet, dann formieren sich halt die Einheiten nach Gattung, nach Art, dann läuft die Kavallerie nur zusammen und wird halt von den Frontmännern mit Schwertern geschützt und die Priester gehen automatisch in der Mitte mit, sodass sie als Letzter angegriffen werden können. Das fand ich immer großartig.
Und du kannst ja auch so, du kannst ja zum Beispiel so Viereckformationen bilden. Genau. Und du kannst sagen, die sollen alle möglichst eng zusammenbleiben oder sie sollen möglichst weit auseinander, weil wenn du dann zum Beispiel mit so Brandkatapulten, ich weiß, es gab dann irgendwann, konntest du das erforschen, dass die Katapulte sogar so Brandkugeln gefeuert haben. Und die war natürlich verheerend, wenn du die in so eine Gruppe reingeschossen hast, weil dann halt gleich mal irgendwie 4, 5 Soldaten mit draufgegangen sind. Also, ja. Und dann hast du halt gleich als Formation bisschen weiter auseinander stehen, weil dann sind natürlich so Flächenschäden nicht so verheerend. Und naja, was war denn eure Taktik? Also ich habe früher immer tatsächlich, wie du sagst, so die Katapulte dann gehabt und vorne eine Armee von Bogenschützen.
Die Bogenschützen waren die absolute Noob-Strategie.
Ja, das mag ja sein. Die haben immer alle gehasst. Ja, aber sie war immer erfolgreich.
Ja, und also fast immer. Macht das der Computer, weil der halt alle Bogenschützen einzeln gleichzeitig steuern kann, was man als Mensch natürlich nicht kann. Und dann ist man immer mit einer ganzen Armee, also es war der Noob-Fehler schlechthin, mit einer ganzen Armee einem Bogenschützen hinterhergerannt, um den umzulegen, während man halt von drei anderen gleichzeitig beschossen wird. Und dann konnte halt eine Bogenschützen-Truppe immer ganze Armeen aufreiben.
Ja. Ja, was war denn dann deine Taktik, wenn du mich ja schon die ganze Zeit irgendwie immer reindrückst, wie noobig ich bin?
Nein, ich sag nur, ich hätte das nicht, ich hätte es mir nicht zugetraut, ganz viele Bogenschützen auf einmal zu machen. Und am besten konnte das halt die KI, weil die halt alle gleichzeitig steuern konnte.
Ja, aber wenn du die alle vorne in der Formation hast, quasi vor deinen Katapulten als Schutz, dann rennt der Gegner raus, weil er merkt, oh, ich werde von diesen Katapulten beschossen, rennt auf dich zu und wenn du Glück hast, dann stirbt die Angriffswelle gleich im Pfeilhagel.
Na, ich habe viel auf Priester immer gesetzt und Kriegselefanten. Die Perser waren immer mein Volk der Wahl. Und mit den Kriegselefanten, die haben schön viel Lebenspunkte, die konnten dann geheilt werden durch die Priester. Und gleichzeitig habe ich mir dann die wertvollsten Einheiten der Gegner übernommen. Und dann waren sie immer verwirrt und wussten nicht mehr, wen sie angreifen sollen. Das hat bei mir meistens gut funktioniert. Ansonsten auch ganz klassisch mir gerne Burgen gebaut, wie fast bei den Sims, sich ein eigenes Haus zu bauen. Also das habe ich bis zur Perfektion so gemacht, dass alles gut aussah, immer mit 2 Feldern Abstand. Da war mir das Optische sehr viel wichtiger, als ob ich dann am Ende die Partie gewinne oder nicht.
Das hat mich aber immer geärgert, dass es keine Straßen zu bauen gibt. Ja, weil wenn du nämlich am Ende dann eine tolle Burg hast und alles schön gebaut hast mit Abstand, dann willst du natürlich auch gepflasterte Straßen, damit das wirklich wie eine Stadt aussieht. Und das Spiel kann das ja, weil wenn du nämlich eine fertige Karte hast, also zum Beispiel in der Kampagne, dann gibt's da total die geilen Städte, ich weiß nicht, irgendwie hier irgendwie Persepolis und so Zeugs, irgendwie, die sind dann total aufwendig gebaut mit gepflasterten Plätzen und selber kannst du es aber nicht bauen.
Ja. Und dabei hätte man das mal angenommen, es wird irgendwann doch noch jemanden Age of Empires 4 entwickeln, könnte man das sogar spielerisch verbinden, dass die Einheiten da halt einfach ein bisschen schneller drauf laufen und man sie halt anlegen kann, dann hätten sie ja sogar einen Vorteil.
Ja. So, Vicky, was hat denn dir am meisten Spaß gemacht? Bist du noch da?
Ja, ich höre euch nur gerade zu und schwelge so in Erinnerung.
Ah, okay, ja. Was hat denn dir, also war es für dich eher das Aufbauen, war es eher das Kämpfen oder was hat dir am meisten Spaß gemacht oder was ist deine todsichere Taktik, die du jetzt hier verrätst, damit sie alle nachmachen können?
Das Ding ist, ich habe gar keine todsichere Taktik. Bei LAN-Partys war es immer die Taktik, dass ich, also am Anfang konnte ich das noch machen, haben mich alle Jungs immer unterschätzt und ich habe halt gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was passiert denn jetzt, wenn ich das und das drücke und habe mich sehr dumm gestellt und dann haben die Jungs sich gegenseitig angegriffen und ich habe dann einfach so im Hinterhalt ganz viele Kämpfer produziert oder wie auch immer man das nennen mag und habe dann einfach gegen die anderen gekämpft. Und während die da so sich gegenseitig bekriegt haben, habe ich dann erstmal weiter produziert. Ja, und habe dann aus dem Hinterhalt angegriffen. Das war so anfangs die Taktik, aber das konnte ich natürlich nicht lange machen, weil die dann leider sehr schnell aufging. Aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich bin eher diejenige, die sich dann am Anfang erfreut, wirklich alles abzuholzen und die ganzen Büsche abzuernten und sowas. Ich bin, glaube ich, eher der Aufbauer anstatt der Krieger. Muss ich sagen.
Und es ging ja auch, das fand ich das Schöne an dem Spiel, dass man wirklich aufbauen konnte und du konntest dann, das war dann zwar recht teuer, aber du konntest dann mit der KI sogar Friedensverträge schließen, indem du ihn halt dann, wie du schon gesagt hast, Michael, indem du ihm dann Geld geschickt hast und dann wollten sie irgendwann immer mehr Geldgeschenke oder irgendwelche Warenlieferungen, die du ihnen geschickt hast als Geschenke und irgendwann hat die KI dir dann wirklich den Friedenspakt angeboten und dann konntest du theoretisch quasi völlig frei vor dich hinbauen, ohne dass du jemals irgendwie Krieg führen musstest. Und das ist ja dann das Nächste. Du konntest dann tatsächlich ein Weltwunder bauen und das war auch eine, wenn du auf einer freien Karte gespielt hast, eine Siegbedingung. Also genau. Nicht Bedingung, sondern eine, wie sagt man da, eine Siegmöglichkeit. Ja. Wenn du nämlich ein Weltwunder gebaut hast, was schweineteuer war und was ewig lang gebaut hat, also ich kann mich dann an diese Bilder erinnern, wo dann wirklich dieses Weltwunder und dann 35 Bauarbeiter drumherum, die alle da drauf rumhacken. Und selbst dann hat es noch bestimmt, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder noch länger gedauert?
Naja, da kommt immer drauf an, wie viele Arbeiter du hast mitarbeiten lassen. Das ging dann ja immer schneller. Wenn man so 20 Bearbeiter da dran hatte, dann hat es aber immer noch 8 Minuten bestimmt gedauert. Das war immer so cool, wenn die dann komplett drumrum um dieses Riesenviereck mit dem Hammer geschwungen haben. Das und die Festungen, also sowieso, die waren halt echt riesig, diese Bauwerke. Und damals bei den kleineren Auflösungen kamen sie dir natürlich auch noch größer vor, weil sie halt den ganzen Bildschirm eingenommen haben. Das war schon immer sehr cool.
Und es war auch immer, ich fand es dann immer witzig, gerade so im Multiplayer, wenn du dann so lange gespielt hast und auf einmal kam dann diese Mitteilung, die dann alle bekommen, Spieler 2 hat begonnen, ein Weltwunder zu bauen. Und dann hast du gehört, wie hinter allen Monitoren so, und weil dann natürlich alle erstmal ihre Ressourcen zusammengeworfen haben, um den anzugreifen, weil jetzt alle wussten, okay, wenn der jetzt in 8 Minuten sein Weltwunder da stehen hat, dann
hat er gewonnen.
Und deswegen haben sich dann so Kurzzeitallianzen gebildet, dass man irgendwie zusammen irgendwie versucht hat, den Durchbruch. Und dann ist man da hingegangen, hat alle seine Dorfbewohner abgeschlachtet, damit er das Weltwunder nicht fertig bauen kann. Und dann war aber die Kurzzeitallianz auch schnell wieder zerbrochen, weil ja dann jeder irgendwie wieder einzeln. Und das fand ich eben so schön. Und das hat mich irgendwie bei anderen Strategiespielen oft genervt, dass da das einzige Ziel war, den Gegner komplett zu vernichten. Also ich kann mich zum Beispiel an Sudden Strike oder sowas zum Beispiel, wo du wirklich dann teilweise nicht gewonnen hast, weil irgendwo auf der Karte noch ein einzelnes Männchen rumstand. Und das war bei Age of Empires nicht so, weil es eben einfach verschiedene Möglichkeiten gab. Also du konntest zum Beispiel auch diese Relikte, kennt ihr noch diese Relikte einsammeln?
Genau, mit den Priestern musste man die immer holen. Das war auch eine meiner Strategien.
Genau, aber die waren immer so langsam, weil wenn die dann dieses Relikt geschleppt haben, dann haben die halt ewig gebraucht, bis sie wieder in deinem Lager waren. Und dann sind sie halt auch sehr wahrscheinlich von irgendwelchen Zufallstruppen, die da gerade vorbeigekommen sind, einfach umgebracht worden.
Oder von so einem blöden Wolf, der mir sowieso immer die ganzen Arbeiter tötet, wenn ich die Schafe einsammle.
Ja. Und was gab's noch für Siegbedingungen?
Es gibt noch Königsmord. Das war bei uns immer ganz lustig, weil wir dann die Könige irgendwo in die Wälder geschickt haben und dann stand irgendwie, der und der ist besiegt worden. Oh, verdammt, ja, das war mein König, weil man dann irgendwann vergessen hat, wo der König überhaupt war, weil er irgendwo an irgendeinem Baum stand, weil wir den irgendwo versteckt haben und dann nicht mehr wussten, wo er war.
Ich hab den in der Festung dann immer verschanzt.
Bei mir war das dann meistens so, wenn ich angegriffen wurde oder so, habe ich versucht, also ich habe dann mehrere Festungen gebaut, damit man natürlich nicht weiß, wo der König gerade ist und habe ihn dann irgendwann, wenn es aber losging und meine Festungen angegriffen wurden, habe ich ihn einfach irgendwo in den Wald geschickt, damit er so schnell nicht mehr gefunden werden kann von den Feinden.
Okay, mehrere Festungen, wie hast du denn, das ist ja unfassbar teuer.
Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich wurde immer unterschätzt, deshalb konnte ich da in Ruhe mein Ding machen. Konnte
farmen.
Genau.
Ja, ich stelle mir das auch gerade so vor, wie du es erzählt hast, dass du so, die Kerle, die kloppen sich alle gegenseitig um die holde Frau und jeder will dann gewinnen, um dann quasi die Frau zu heiraten am Ende. Und du sagst, lässt dir von allen die Geldgeschenke geben und machst so ein bisschen auf, ich verstehe das Spiel gar nicht so, ich baue hier ein bisschen auf. Und am Ende haben sie es alle bitter bereut, weil dann hast du die ganze Karte beherrscht.
Genau, so war das. Und dann halt immer mit so Fragen wie, Was heißt denn jetzt Imperialzeit? Ist das denn wichtig?
Aber das lernen ja, also das sehen ja dann auch wieder alle, dass dieses der und der hat jetzt das zweite Zeitalter erreicht und ja. Gut, ja, bevor wir jetzt weiter noch, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter in Erinnerung schwelgen. Am Ende habe ich noch eine kleine Frage für euch, um nämlich wirklich rauszufinden, ob ihr die Experten in Age of Empires 2 seid.
Oh mein Gott.
Wisst ihr noch, wie der Cheatcode war, um sowohl die Karte als auch den Nebel komplett aufzudecken?
Marco Polo.
Okay, Vicky, du hast gewonnen.
Danke.
Du hast diesen Podcast gewonnen.
Das war das Erste, was ich ausprobiert habe bei der neuen Edition.
Ja, ich auch. Cheats
noch funktionieren. Hab How Do You Turn This On eingegeben und habe mich gefreut. Das war wunderschön.
Gibt's nicht auch noch All the Bays Are Belong to Us oder so?
Das kann sogar sein. Also es gibt so einige. Ich weiß auch irgendwie, es gibt im ersten, es gab es im zweiten nicht mehr, gab es dieses komische Alien-Panzerfahrzeug, was so rumgeflogen ist.
Ja, und ein schnelles Rennauto.
Genau, ein Rennauto, was rumgefahren ist. Also völligen Quatsch. Also so klassische Easter Eggs, die halt die Entwickler eingebaut haben. Aber ja, ich habe das auch mit dem Marco Polo habe ich auch als erstes ausprobiert. Also natürlich nur, um es auszuprobieren, ob es in dem HD-Remake auch geht. Und habe dann sofort den Spielstand gelöscht und ein neues Spiel begonnen. Und um dann wirklich noch ganz normal klassische schwarzer Karte zu spielen.
Das hat übrigens ja die meisten LAN-Partys quasi gerettet, dadurch, dass man das Spiel speichern konnte und dann wieder einsetzen konnte und es laden konnte, wenn es mal wieder abgekackt war.
Stimmt, ja. Und ja, und auch einfach, weil man teilweise, also ich habe mit einem Kumpel dann im LAN gespielt und wir mussten das über mehrere Tage spielen, weil das so lange...
wie so ein Civilization-Spiel.
Ja, also weil es auch tatsächlich teilweise gab es dann solche vernichtenden Schlachten, dass jeder sich dann gerade noch so in sein Lager zurückgerettet hat, aber es gab halt keinen klaren Sieger und dann hat jeder seine Wunden geleckt und dann musstest du aber erstmal wieder ewig lang aufbauen, überhaupt erstmal wieder eine Armee zusammenzubekommen und dann ja haben wir halt wieder weiter aufgebaut und wurde weitergebaut und wir haben dann wirklich so in den Sommerferien oder sowas haben wir dann irgendwie, ja, hat man sich dann halt von seinen Eltern rüberfahren lassen mit dem Rechner, weil damals waren es ja noch Riesendinger mit dem die Tower und den Röhrenmonitor und es war ja nicht so eben wie man heute, wo man dann sagt, ja, klappst den Laptop zusammen, packst einen Rucksack und fährst rüber, sondern das musstest dann dich von deinen Eltern da mit dem Auto hinbringen lassen und dann habe ich den Rechner da aufgebaut und dann ja, ist man da halt in Sommerferien jeden Tag hin und hat da jeden Tag Age of Empires gespielt und dann über Wochen dann sich da Schlachten geliefert.
Was sagt ihr denn, wenn man jetzt das Spiel nicht besitzt von früher? Sollte man sich die alte Version irgendwie auf eBay holen und die dann hochpatchen mit der Mod? Forgotten Empires heißt die übrigens, für die, die sie sich installieren wollen und sie noch nicht kennen. Oder sollte man sich das neue Steam-Release kaufen?
Also ich würde tatsächlich sagen, dann zum Steam-Release zu greifen, weil da, ich glaube, die Möglichkeiten und die Angenehmlichkeiten, die Steam bietet, sind dann doch irgendwie, die sind es dann doch wert, dass man da irgendwie einfach dann, man weiß, man lädt es runter, ein Klick auf das Spiel und startet ohne Probleme unter Windows 7 und 8, glaube ich, auf jeden Fall dann auch.
Ja.
Ja. Nee, das würde ich auch sagen. Also ich meine gerade, ich weiß gar nicht, wie viel kostet das? 18,95 oder so?
Irgendwas unter 20 Euro
auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich glaube, dafür kann man das schon mal machen.
Ja, obwohl ich das fast ein bisschen teuer finde. Also ich finde, für einen Zehner wäre es okay.
Ja. Ja, für einen Zehner denke ich, wäre es auch. Wird es auch bestimmt irgendwann geben
zum ein Steam-Sale
Weihnachten oder so. Genau.
Wird es auch mal geben. Aber auf
übrigens
jeden Fall
noch kleines Detail, es läuft mit 3 Bildschirmen. Das habe ich letzte Woche dann nochmal ausprobiert.
Ah, okay.
Kannst also 3 Monitore anschließen und hast links und rechts das Infinity-Bild, was in Multiplayer-Partien natürlich ein Riesenvorteil ist gegenüber denen, die das nicht haben.
Okay, aber was hast du dann links und rechts? Dann größere, noch mehr, du siehst noch mehr von der Karte.
Du siehst noch mehr von der Karte, genau. Du hast dann links und rechts irgendeine 3000er sonst was Auflösung. Okay. Age of Empires.
Krass, das ist ja wirklich der Wahnsinn, weil dann kannst du ja theoretisch, wenn du das so einstellst, hast du auf dem einen Bildschirm dann dein Lager, auf dem anderen das andere und in der Mitte siehst du dann, wie die Armee darüber reitet. Ja. Wahnsinn, der feuchte Traum eines jeden Age of Empires. Wenn ich das meinem Kindheits-Ich erzähle, dass es sowas später mal gibt, mein Age of Empires auf 3 Monitoren und die flachen Monitore, die irgendwie doppelt so groß sind wie die, keine Ahnung, 15 Zoll Röhrenmonitore, die wir damals hatten. Und es war grauenhaft damals. Ja. Hören wir auf, bevor ich noch trauriger werde, was ich für eine traurige Kindheit hatte. 15 Zoll Röhrenmonitore. Gut, ich danke euch und dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Age of Empires 2 weiterhin und wir hören uns bald mal wieder, hoffe ich.
Gerne.
Gern.
Cool. Bis Tschüss. Dann.
Wololo.
Ciao.